Hier ist der Antritt, der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der ersten September-Ausgabe 2025. Mein Name ist Gerolf Meyer.
Und ich bin Christian Bollert. Verrückt, und du bist wieder da. Und ja, vor allem vor mir sozusagen hier im, also ich musste ja jetzt zuletzt immer sagen, hier ist der Antritt.
Vor dir? Ach so, ja, ich war vor dir im Studio. Ach so, nee, du meinst jetzt hier, also, ja.
Rein chronologisch.
Naja.
Wir sind wieder zurück im alten Muster sozusagen. Schön, dass du wieder da bist. Wie war es im Urlaub?
Super.
Ja, ich glaube, da muss ich nochmal ein bisschen nachhaken. Es gibt da auch so ein Thema, wo ich später nochmal drauf zurückkommen will.
jetzt bin ich aber sehr gespannt.
Ganz wenige Leute wissen es schon. Ich glaube nur zwei oder drei oder so, dass in mir schon etwas reift.
Das, was du mir geschrieben hast. Du hast es mir angedeutet. Ja, na klar. Da kann ich sofort empfehlen.
In mir reift da etwas und ich will dazu noch ein bisschen mehr wissen.
Ist immer besonders blöd, wenn Leute über irgendwas sprechen und die anderen wissen, da ist irgendwas und die kennen das Thema nicht.
Ja, also ich sag's mal so.
Haus raus. Los.
Es geht um die Pyrenäen. Und mehr dazu möchte ich später von dir noch erfahren. Weil auch vor deiner Reise ist in mir schon etwas... Es
du spürst
geht.
Den Ruf,
es ist, und ich habe da so eine Idee, aber wir sprechen da später nochmal drüber. Jedenfalls erstmal schön, dass du wieder an der Mikrofonkugel stehst.
Ja, apropos Pyrenäen und apropos Mikrofonkugel und
apropos,
überhaupt.
Ja.
Wir haben hier, das ist jetzt wirklich echt, wir haben darüber noch nicht gesprochen.
Ja, ich habe mich auch zurückgehalten.
Genau, wir haben auch überhaupt noch nicht über die Zeit gesprochen und dies und das. Ich bin in den Pyrenäen gewesen, als ich...
12 Jahre
glaube,
alt.
Nee, leider noch nicht.
jetzt in diesem Sommer.
Und jetzt in diesem Sommer. Und als ich den Antritt gehört habe, made by Christian Bollert.
Ah, ja.
Und ich fand es total gut.
Danke.
Also ich fand es, ich habe zum ersten Mal dieses Gefühl gehabt, weil ich ja wirklich nicht wusste, was kommt. Ich
war eine kleine Blackbox.
Ich hatte so ein paar Themenideen dir aufgeschrieben und so, und eine davon hast du auch aufgenommen, aber ich wusste es halt nicht. Und es ist ein anderes Hören, wenn man in der Produktion nicht beteiligt ist. Und ich fand beide Gespräche richtig gut. Ich habe die sofort gehört. Ich glaube nicht nur, weil ich sonst hier das mitmache, sondern einfach auch so. Ich fand das Ukraine-Ding wirklich sehr, sehr bewegend. Ich habe das übrigens auch von anderen Leuten gehört.
Krass, so, kriege ich immer noch ein bisschen Gänsehaut, aber ist
Und ja. Auch mit Martin zum TCR. Alles, also. Ich habe es genossen, das zu hören beim Radfahren. Und warum soll ich dir das nicht hier sagen, wenn wir die nächste Ausgabe produzieren?
Das freut mich sehr. Das heißt ja, dass meine Urlaubsvertretung halbwegs hingehauen hat. Ja. Nee, mir hat es aber auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Also das waren auch zwei Ausgaben, die ganz unterschiedlich waren, ja, irgendwie. Habe ich auch so ein bisschen reflektiert. Aber beide total spannend. Und ich habe auch sehr unterschiedliche und sehr positive vor allen Dingen Rückmeldungen bekommen. Also ne, entweder zum TCR oder auch zum ganzen Bike-Konvoi in die Ukraine und so. Hat Spaß gemacht. Also muss ich sagen. Aber ich freue mich auch wirklich, dass du wieder da bist und dass du jetzt sozusagen hier wieder das Zepter in die Hand nimmst und dem Antritt wieder die Aufmerksamkeit gibst, die er auch verdient hat.
Ja, werden wir mal sehen, was dabei rauskommt. Ne?
Ja, werden wir mal sehen. Und jetzt hier ja im Tandem sozusagen. Also es ist ja quasi... der Originalzustand, wenn man so will.
Ja.
Der Aggregatzustand.
Ja, eigentlich fast normal, aber eigentlich haben wir ja auch so ein bisschen so eine, also wir haben eine Tandemfolge, aber auch eine besondere Tandemfolge, weil ich glaube, sowas, wie wir das jetzt geplant haben, so haben wir das auch noch nicht gehabt.
Hat's noch nicht gegeben, nein. Also ich werde definitiv bei dem ganzen Thema Südfrankreich und Nordspanien nochmal nachhaken, weil das interessiert mich wirklich sehr. Und wir haben noch zwei weitere Nachhakthemen, Ausfahrten, aber das würde ich sagen, erklären wir gleich.
Antritt. Der Fahrradpodcast von Detektor FM.
Genau, denn es ist natürlich so, in diesem Sommer sind ganz viele Menschen mit dem Rad unterwegs gewesen und deswegen gibt es hier im Fahrradpodcast Antritt gleich mehrere Ausfahrten des Monats. Unter anderem mit Hedwig aus Mischede im Sauerland, denn die hat im Rahmen der Deutschlandtour an einem besonderen Rennen teilgenommen und dabei einiges erlebt.
Genau, deine Ausfahrt haben wir auch schon angesprochen und anfangen tun wir aber mit Wiebke aus dem Kinzigtal auf eine ganz besondere Ausfahrt, denn Wiebke ist in diesem Sommer von Paris nach Hause gefahren. Klingt für mich sehr, sehr interessant. Allerdings hat es für diese Reise auch eine ganze Weile gar nicht so gut ausgesehen. Und wir sprechen mit Wiebke darüber, wie sie ihr Vorhaben dann doch noch umgesetzt hat in diesem Sommer und was diese Reise von Paris nach Hause für sie persönlich bedeutet.
Hier beim Antritt auf Detektor FM geht es um Fahrradgeschichten und wir sammeln diese ein. Wir haben ein Gefäß dafür. Eigentlich haben wir mehrere Gefäße, aber wir haben so ein Hauptgefäß und das heißt Ausfahrt des Monats. Und darin sprechen wir einmal im Monat oder öfter mit einer Person über ein Erlebnis, das er oder sie auf dem Rad und mit dem Rad gehabt hat. Egal, ob es eine Weltreise ist oder eine Trainingsfahrt oder ein Stadtverkehrssprint oder eine Langsamfahrt. Nehmt uns einfach mit ein Stück auf eure Ausfahrten.
Und in dieser Ausgabe gibt es davon gleich mehrere. Die allererste ist jetzt in diesem Fall die von Wiebke aus Bad Sodensaal-Münster. Das liegt im Kinzigtal zwischen Hanau und Fulda. Und bis nach Hause, nach Bad Sodensaal-Münster, ist Wiebke auch mit dem Gravelbike gefahren. Und zwar von, nicht von Frankfurt, sondern von Paris. Das hat sie eine ganze Weile schon vorgehabt. Aber es hat dann auf dem Weg zu dieser Tour auch immer mal ein paar Komplikationen gegeben. Wir sprechen über alles und sagen erstmal Hallo nach Hessen. Hallo Wiebke, schön, dass du im Podcast bist.
Hallo nach Leipzig, freut mich, dabei zu sein.
Du wolltest ursprünglich mit dem Fahrrad nach Paris fahren. Das klingt ja im ersten Moment vielleicht auch so ein bisschen traumhaft. Was hast du dir davon erträumt?
Einfach eine tolle Zeit draußen in der Natur auf zwei Rädern, mal ein bisschen schneller als laufenderweise. Also weite Touren habe ich bis jetzt immer mit dem Rucksack zu Fuß gemacht. Und letztes Jahr haben wir angefangen, auf dem Rad weite Touren zu machen und einfach mal Träume verwirklichen.
Und das heißt, diesen Paris-Traum, den hast du dann jetzt ungefähr so ein Jahr gehabt, um zu sagen, da müsste ich gern mal hin.
Den Paris-Traum, der hat sich vor 2 Jahren im Herbst ergeben, nachdem ich eine tolle Wanderung mit einer Freundin hatte und dann in so einem Herbstloch war. Und dann sagt sie, guck doch mal dir die Bergfreundinnen an, da gibt es eine Reportage. Und da sind eben auch 3 Mädels mit dem Rad nach Paris gefahren und habe gedacht, hey cool, wenn die das können, dann kann ich das auch. So ist das entstanden.
Kannst du sagen, was sich daran so gereizt hat? Also ich stelle mir immer vor, wenn so Leute sagen, ich fahre nach Paris, stelle ich mir immer so diesen Moment vor, wo man zum ersten Mal so am Horizont den Eiffelturm sieht oder so. Und dass das vielleicht irgendwie so eine Rolle spielt.
Also Paris ist als Ziel tatsächlich aufgrund dieser Reportage entstanden. Gar nicht, weil ich unbedingt nach Paris wollte, sondern einfach, weil ich dachte, oh, ist eigentlich ein cooles Ziel. Und das ist doch mal ein Grund für eine Fahrradfernreise.
Hätte also auch London sein können.
Hätte auch London sein können, ja.
Wird vielleicht noch London.
Weiß man ja nicht, ja, ganz genau.
Die Planung ist Amsterdam, Brüssel, Luxemburg als nächstes.
Das wäre meine andere Alternative gewesen. Aber genau, also finde ich ganz spannend, dass es sozusagen gar nicht so sehr die Klischeevorstellung von Paris ist, sondern eher die Idee einer Reise dahin. Ja. Mhm. Jetzt bist du aber dann im vergangenen Jahr ziemlich schwer erkrankt. Und wenn wir das richtig verstehen, hat es auch wirklich erstmal nicht so gut ausgesehen für deinen Traum, nämlich nach Paris zu fahren. Was ist denn da passiert?
Ja, ich hatte immer mal schon so einfach ein paar Probleme mit dem Magen, dass da ein bisschen was gepiekt und geziebt hat. Und ja, irgendwann sagt man sich, jetzt gehe ich mal zum Arzt, lass das kontrollieren. Und das Ergebnis war leider, ich hatte gehofft, naja, einfach eine Entzündung oder ein Geschwür und dann gibt es eine Tablette und dann ist das wieder weg. Nee, es war ein Geschwür, ein bösartiges. Und dann war innerhalb kürzester Zeit OP angesetzt, weil muss man halt einfach wegschnibbeln. Genau, und hinten nach auch tatsächlich nochmal, um auf Nummer sicher zu gehen, nochmal eine Chemophase. Und das hat halt schon wahnsinnig geschlaucht. Das war letztes Jahr Anfang August. Bis ich fertig war, war es Februar. Und ich war dann selber total überrascht, wie schnell ich eigentlich dieses Frühjahr wieder, also halbwegs auf die alte Kondition gekommen bin und das ziemlich gut irgendwie verknuspert habe. Und ja, mit dem E-Bike gestartet im Frühling und dann auch langsam wieder angefangen, normales Rad zu fahren.
In deiner Mail an uns hast du geschrieben, dir wurde der Magen entfernt. Ne? Also darf ich das hier so sagen?
Genau.
Ich habe das gelesen, habe gedacht so, okay, also ich habe ehrlich gesagt gar keine Vorstellung, was das dann bedeutet. Also meine ganz naive Frage, bitte nicht falsch verstehen, wie lebt man ohne Magen? Weil wenn er entfernt ist, ist der ja weg. Was bedeutet das im Alltag?
Es bedeutet zum Glück nicht, dass man nicht mehr essen kann. Das, was in erster Linie fehlt, ist jemand, der, ich sag mal so, Essen desinfiziert. Und wenn man nicht gut genug gekaut hat, Essen nochmal zerkleinert und Essen von Trinken trennt. Das ist so eine wichtige Aufgabe vom Magen. Und jetzt bedeutet das für mich, dass ich nur noch super Mini-Portionen schaffe, weil halt auch dieses Reservoir nicht mehr da ist. Es sind einfach viel kleinere Portionen. Und Essen und Trinken verträgt sich auch nicht so gut, einfach weil man auch schneller dann satt ist und auch die Verdauungssäfte, die jetzt auch eine Schwierigkeit haben, sich mit dem Essen zu vermischen, dann verdünnt werden. Also ist das Thema Essen, Trinken, Trennen, nicht viel essen, sondern häufig essen und dann einfach gucken, wie man mit den Mini-Portionen auch, wenn man Sport macht oder eine lange Radreise, dann auf genug Kalorien kommt.
Ja, und wie hast du das dann gemacht jetzt bei der Reise? Weil das ist natürlich eine Frage, die sich dann stellt.
Ja, also wir sind eigentlich Fanatiker von auch Leichtreisen und so wenig wie möglich mitnehmen. Ich glaube, das größte Gepäckstück auf dem Rad war die Verpflegungstasche. Und da hatten wir halt, sag ich mal, für alle Eventualitäten was dabei. Ich habe jetzt immer geguckt, dass meine Getränke Kalorien haben. Also habe dann Pulver dabei gehabt, so ein ISO-Getränkepulver, dass halt da auch ein paar Umdrehungen reinkommen. Habe dann auch eine kleine Tüte Zucker dabei gehabt. Dann auch tatsächlich ein Eiweißpulver, weil ich es fast gar nicht schaffe, so viel Eiweiß zu essen in Lebensmitteln, dass da nicht die Muskeln abbauen. Und ja, dann hieß es halt tatsächlich auch alle 2 Stunden Stopp machen und was einwerfen. Das habe ich auch regelrecht gemerkt, dass dann immer so der Pegel nach unten und dann erstmal wieder was essen. Und ich habe jetzt auch als ständigen Begleiter, wenn ich Rad fahre oder wandere oder was auch immer, eine Gürteltasche, da ist dann eine Tüte Gummibären drin. Hm.
Als Notration?
Ja, gar nicht als Not, sondern tatsächlich als so Permanentverpflegung dann. Ja.
Ja.
Mhm.
Ja, und wenn du sagst, so das größte Gepäckstück, hast du, glaube ich, gesagt, war das mit der Verpflegung.
Mhm.
Heißt das, dass du also nicht mehr so im Modus unterwegs sein kannst, dass du sagst, okay, ich habe dann irgendwann Hunger und ich verpflege mich dann irgendwo, ich gehe in die Tankstelle, Supermarkt, weil wenn das nicht da ist, dann habe ich ein Problem? Oder sind das dann auch noch Spezialsachen, auf die du dann angewiesen bist?
Mhm. Nee, spezial habe ich im Prinzip in Anführungsstrichen nur das Eiweißpulver mit, dass ich davon genug habe. Das ist so ein Pulver, geschmacksneutral, das kannst du in Kaffee oder in Tee oder in Joghurt einfach überall einen Löffel rein. Und ansonsten einfach generell Verpflegung, weil wir auch viel durch Wald gefahren sind und einfach auch wussten, dass nicht immer eine Tankstelle da ist oder ein Supermarkt. Und das andere Ding ist, wenn die dann nicht alle 2 Stunden auf der Strecke auftauchen. Also vorher war es halt total schön, was weiß ich, du bist dann irgendwo hingekommen und dann hast du eine große Portion Spaghetti Bolo.
Das geht dann wahrscheinlich nicht, ja.
Das geht halt nicht mehr. Also meine Spaghetti Bolo ist irgendwie die Hälfte von der Kinderportion. Und dann musst du halt, was hatten wir mit? Müsli, dann so selber gemachte getrocknete Pilznudeln, kleinen Kocher hatten wir dabei, dann einfach mit heißem Wasser aufgießen oder Müsliriegel. Also schon das Klassische, was man irgendwie dabei hat. Aber es musste halt dabei sein, weil es alle 2 Stunden notwendig war,
vielen kleinen Einheiten
was zu essen, genau.
Ja, ja. Jetzt finde ich es ja bemerkenswert, wie du das beschrieben hast, dass du dann im Frühjahr schon mit dem E-Bike irgendwie wieder angefangen hast und dass es erstaunlich gut ging, so wie du das beschrieben hast. Wann war denn für dich klar, ich mache das jetzt trotzdem oder ich mache das jetzt?
Eigentlich war das irgendwie schon bei der Diagnose und auch während der Zeit im Krankenhaus klar. Das Witzige war, ich lag letztes Jahr während der Olympischen Spiele im Krankenhaus. Mein Bettnachbar hatte dauerhaft das Laufen und dieses Jahr sind wir auch mit einem Jahr versetzt, dann in Paris gewesen. Und damals habe ich dann so gedacht, ja, Paris, das guckst du dir noch an. Also da kommst du noch mal hin, da geht's mit dem Rad hin. Ja.
Also der Gedanke war schon sehr früh da.
Ja.
Und was sagen dann so, ne, also ich stelle mir gerade vor, ihr liegt dann da so im Krankenhaus im Zimmer, dir wurde der Magen entfernt, es läuft irgendwie Olympia Paris und dann kommt irgendwie Arzt oder Ärztin rein und sagst so, hier übrigens nächsten Sommer habe ich das auch vor. Was sagen die da so? Haben die es mitbekommen und ist das was, wo die sagen, ja, kriegst du hin, Wiebke, oder sagen die dann so eher so, ja, mach mal langsam?
Also im Krankenhaus haben wir über sowas noch nicht gesprochen. Also ich sag mal so, der Gedanke ist bei mir nie begraben worden durch die Diagnose, mit wem ich sowas besprochen hatte, war dann mein Hausarzt, zu dem habe ich ein echt gutes Verhältnis und der hat mich auch in allem bestärkt, wo vielleicht Freunde und Bekannte gesagt haben, ja, mach mal langsam und nicht so viel und was du hinter dir hast, und der hat dann immer gesagt, wenn es ihnen gut geht, wenn sie da Lust drauf haben, machen, einfach ausprobieren. Und wir hatten immer als Plan B im Hintergrund, wenn es nicht läuft, wenn ich merke, das überlastet mich, dann setzen wir uns in Zug und fahren wieder heim.
Ja, dann lass uns mal nach dieser Vorgeschichte, dieser sehr wichtigen Vorgeschichte in diesem Kontext, mal über die konkrete Reise sprechen. Als erstes würde ich gerne wissen, du hast jetzt ein paar Mal wir gesagt. Wer ist wir?
Mein Mann ist mitgefahren. Ja, genau.
Okay. Und ihr habt es ja andersrum gemacht, ne? Deine ursprüngliche Idee, wenn ich das richtig verstanden habe, war nach Paris zu fahren. Ihr habt es jetzt aber andersrum gemacht und seid von Paris Richtung nach Hause gefahren. Da gab es auch einen Grund, ne?
Ja, es gab den Grund, dass eigentlich im Sommer, jedenfalls so bei uns, immer Westwind ist. Und wir uns dann so dachten, warum gegen den Wind fahren, wenn man von Paris
gute Idee
einfährt. Ja. War jetzt diesen Sommer irgendwie, ist die Großwetterlage Ostwind. Aber wir hatten auch Glück. Wir waren ja viel im Wald und der Gegenwind war kaum störend und meistens auch mit Nordwind gemischt, sodass er fast immer mehr oder weniger von der Seite kam. Dann ließ sich das aushalten.
Mit welchen Rädern seid ihr denn gefahren?
Wir haben uns vor 2 Jahren Gravelbikes zugelegt. Also da war ich so ein bisschen die treibende Kraft. Ich bin schon immer im Alltag viel mit einem Trekkingrad gefahren und unterwegs gewesen. Und habe mir vor 5 Jahren einen alten Franzosen, sogar noch mit Rahmenschaltung, so ein Rennrad, ein Peugeot-Rad, mal bei eBay geschossen und bin dann so ein bisschen auf die Geschwindigkeitsgeschichte gekommen und fand das total cool. Und habe dann aber gedacht, hey, ich mag aber nicht nur Asphalt fahren, ich fahre gern durch den Wald. Und dafür ist halt mein Jacques, habe ich ihn getauft, nicht geeignet.
Der Peugeot.
genau, der Herr Peugeot. Und ja, dann war halt so Gravel, das wäre ja so ein guter Mix. Und wir sind auch super zufrieden mit den Rädern.
Wie seid ihr nach Paris gekommen mit Radtransport? Räder auseinandergebaut, im TGV mitgenommen oder ICE? Oder?
Nee, das war uns zu aufwendig. Es gibt ja eine super tolle Direktverbindung Frankfurt-Paris, aber eben leider keine Fahrradmitnahme. Wir sind dann mit so einem grünen Busunternehmen gefahren. Das ist auch eine Direktverbindung und es war total easy. Also kann ich tatsächlich nur empfehlen.
Ja, und von Paris dann los Richtung Osten. Beschreib doch mal so ein bisschen.
Wo seid ihr denn losgefahren in Paris?
Wir sind am Nordbahnhof losgefahren. Wir hatten noch unseren Sohn im Gepäck. Der hatte aber keine Lust, mit uns Rad zu fahren so weit. Und hatten ihn dann am Nordbahnhof abgegeben für diese Direktverbindung Paris-Frankfurt. Und dann sind wir dort gestartet. Da war ich auch ganz schön aufgeregt, weil ich dachte, aus der Stadt raus, mal gucken, ob das gut klappt. Aber radtechnisch ist es echt super. Also dafür, dass es so eine große Stadt ist und ziemlich viel los ist, sind wir richtig gut rausgekommen. Und ja, sind dann im Prinzip direkt Himmelslinie Richtung Osten, lang auch an der TGV-Linie lang gefahren. Die nächstgrößere Stadt, die wir erreicht hatten, war Epernay. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt richtig ausspreche, an der Marne. Also wir sind doch lang am Fluss lang. Das war teilweise mega herausfordernd, weil unsere Route war nicht ausschließlich Fahrradwege. Wir sind auch Feldwege viele gefahren. Und das letzte Mal, als der Traktor am Fluss lang fuhr, war tiefer Schlamm.
Ah, okay, verstehe. Ja. Washboards.
sozusagen. Ja, und wir sind dann irgendwie 10 Kilometer so ratatatatatatat.
Oh, herrlich.
lang gefahren oder auch Waldwege in Frankreich sind nicht mit Waldwegen in Deutschland zu vergleichen. Da war teilweise krasser Schotter. Aber es war landschaftlich schon sehenswert. Und ja, von Epernay haben wir dann die Marne später verlassen, sind dann so Richtung Verdun so gekreuzt. Das war dann auch ein Tag, der war anstrengend. Da ging es nur durch Felder, wenig Wald, wenig Schatten, heißes Wetter. Aber trotzdem irgendwie beeindruckend. Also selbst bei uns in Deutschland gibt es, finde ich, keine Region, wo so viel landwirtschaftliche Fläche an einem Stück und so wenig Dörfer zu sehen sind. Und dann hat es uns aus der Himmelsrichtung in die Südspitze von Luxemburg geführt. Da waren wir in Esch, oberhalb von Esch auf einem Zeltplatz. Das war, glaube ich, der steilste Anstieg, den wir an dem Tag hatten. Also Ende der Tour und dann nochmal zu diesem Campingplatz, die Klippe hocharbeiten.
Das finde ich eh, das denkt man immer nicht, dass Luxemburg so steil ist. Aber das kann ich bestätigen.
Genau, und dann ging es im Prinzip so, wie wir nach Luxemburg rein sind, ging es auch gleich wieder aus Luxemburg raus. Wir sind dann sozusagen auf der luxemburg-französischen Grenze Richtung Mosel gefahren. schön die Weinberge dann runter an der Mosel. In Remmich haben wir dann Station gemacht auf der deutschen Seite und sind dann im Prinzip direkt aus dem Moseltal Richtung Hunsrück wieder über den Berg, waren dann in Saarburg, sehr schönes Flusstal, mussten wir uns natürlich auch wieder rauskämpfen, weil wir ja gesagt haben, wir fahren quasi direkt nach Osten und ja, dann muss man immer wieder hoch, runter, haben dann den Hunsrück da gekreuzt, auch echt netter Wald, schöne Region. Da sind wir dann durch Gemünden noch durchgekommen, auch wieder im Tal, haben uns dann nochmal nach oben gearbeitet und sind in Bingen am Rhein auf der anderen Seite wieder runtergekommen. Mhm. Und dann ging es ganz entspannt am Rhein, am Main lang Richtung Hanau und dann nach Bad Soden.
Dann wart ihr ja fast schon zu Hause. Genau. Wir haben immer diese fiese Frage nach dem einen Moment. Kannst du die beantworten? Gab es so einen Moment, an den du auch heute immer mal noch denkst oder in dem du gedacht hast, wow, geil, dass wir das gemacht haben?
Den gab es interessanterweise für mich fast immer, wenn wir einen Berg hochgefahren sind. Also das war klar super anstrengend und eigentlich hatte ich da auch keinen Bock drauf und wäre lieber bergunter gefahren. Aber in dem Moment habe ich dann so gedacht, ich kurbel mich jetzt hier hoch und geil, dass ich das machen kann. Also so, das war also öfter mal dieser Moment, dass ich auf dem Rad saß und habe gegrinst wie so ein Honigkuchenpferd und dachte mir so, ja, supi, ich kann hier unterwegs sein. Wie geil ist das denn?
Du hast dich gequält und gefreut.
Mhm, genau. Eigentlich bin ich keine Masochistin, aber...
Nee, ich kann das schon, also ich meine, mit deiner Vorgeschichte kann man das ja sehr gut nachvollziehen oder zumindest, ja doch, nachvollziehen ist vielleicht das richtige Wort, dass du da dankbar dafür warst, dass du das machen kannst. Ne? Naja.
Ich kann das auch nachvollziehen mit diesem Klettern. Ich kenne aber auch die Reaktion von Leuten, dass sie sagen, boah, nee, da geht's ja immer berghoch und so. Und ich habe jetzt hier ziemlich genau zugehört. Du hast relativ oft jetzt auch Berge erwähnt. Also ihr habt euch offensichtlich keine Route strikt entlang von Flusstälern gelegt. Sollte jemand so auf dich zukommen und sagen, so Wiebke, warum machst du das? Was findest du da überhaupt gut dran? Kannst du das ausdrücken? Weil ich frage mich da manchmal, ich weiß, dass da sowas für mich gibt, aber manchmal ist es schwer, das zu benennen. Kannst du es benennen?
Ich glaube, das ist so dieses, auch ohne die Vorgeschichte, also morgen geht es zum Beispiel zum dritten Teil der Alpenüberquerung weiter, den ich mit einer Freundin angefangen habe. Und das haben wir ja auch jetzt vor der OP die ersten beiden Etappen schon gemacht. Und es ist einfach dieses sich da nochmal spüren. Also gar nicht das Quälen, sondern irgendwie so den Körper spüren und einfach sehen, was der Körper auch leisten kann. Also das ist so, was mich da fasziniert und irgendwie antreibt und auch, wie gesagt, mit dem Rucksack wandern oder jetzt mit dem Rad, dieses Radwandern ist auch nochmal dann das Ding mit, wie wenig man klarkommen kann, also wie wenig man eigentlich braucht, um glücklich zu sein und dann draußen in der Natur sein, unterwegs sein, sich spüren, so würde ich es beschreiben.
Ja, es klingt auch so ein bisschen nach Unmittelbarkeit irgendwie so. Dieses direkt ausgesetzt sein und das
ja
merken sozusagen, fühlen. Ja.
Ich finde, wir haben so ein bisschen diese These, die so immer mal, wenn wir hier im Antritt so darüber sprechen, die so im Raum schwebt, dass in dieser Reduktion, ne, also man nimmt so die Schutzhüllen weg, die es so gibt, man ist dem Wetter ausgesetzt, man ist den Bergen aus, wenn es hoch geht, geht es hoch, so, wenn es stinkt, stinkt, wenn der Wind von vorne und von hinten kommt, so, alles was dazugehört. Klingt für mich jetzt so, dass dieses Spüren, damit kann ich auch was anfangen, dass das eben auch erst durch diese Reduktion in dem Fall irgendwie so kommt. Kannst du damit was anfangen? Da macht es für mich irgendwie so, rundet sich das Bild irgendwie so ab.
Ja, es ist halt, ich sag mal so, wir sind, was weiß ich, wenn du mit dem Auto in Urlaub fährst, da kannst du auch tolle Sachen erleben, aber dann ertappe ich mich dabei, dann nimmst du dies und das mit und eigentlich brauchst du es gar nicht. Oder auch im Alltag, wir leben irgendwie in diesem permanenten, ja schon gewissen Überfluss und diese permanente Verfügbarkeit auch von Dingen. Und wenn du so unterwegs bist, sei es auf dem Rad oder zu Fuß auch, dann bist du halt einfach auf dich und deine Bewegung reduziert und nimmst auch deine Umgebung nochmal ganz anders wahr. Also mit mir macht das was.
Also kann ich für mich nur so bestätigen und ich glaube, da gibt es auch viele andere da draußen. Du hast uns außerdem geschrieben, Wiebke, dass du anderen gerne Mut machen möchtest. Wie möchtest du das tun? Auch wenn es vielleicht schon aus dem Kontext so ein bisschen klar wird, aber...
Was ich auch erleben durfte. Das erste war auch während der Chemophase auch andere Krebspatientinnen und Patienten kennengelernt oder auch in der Reha. Und egal welches Handicap oder welche Erkrankung du hast, also ich habe auch von ganz vielen gehört, dieses ja nicht aufgeben und weitermachen und an den Träumen festhalten und einfach schauen, was geht. Und klar ist sowas erstmal ein einschneidendes Erlebnis und irgendwie auch ein Schock, aber dass man dann sich einfach nicht aufgibt und nicht sagt, ich habe jetzt so ein Handicap und das klappt bestimmt nicht. Also vom persönlichen Umfeld gab es halt auch so ein paar Stimmen wie, schon dich lieber und ja, sei vorsichtig. Aber wenn es keinen Grund gibt zum Schonen, auch wenn, klar, mir wächst der Magen nicht nach und es bleibt einfach, wie es ist, aber dennoch kann ich leistungsfähig sein. Und ich habe auch andere Menschen mit Handicap erlebt, die trotzdem draußen sind, unterwegs sind und sich nicht, sag ich mal, einschränken lassen und einfach gucken, was brauche ich denn vielleicht dann als Unterstützung oder als anderen Support, damit es trotzdem klappt. Und fast immer gibt es irgendwie Mittel und Wege, dass es dann irgendwie einen Support oder eine Unterstützung gibt, dass man auch mit Handicap loslegen kann.
Und es klingt ja auch so, als ob es bei dir ganz persönlich wirklich so war, dass dieses Ziel dir auch geholfen hat.
Auf jeden Fall. Ich denke, dass für jeden persönlich auch so ein Zug fährt, dass man sagt, das und das habe ich vor und davon lasse ich mich nicht unterbringen oder abbringen. Und ja, dann will man halt auch sich aufrappeln und weitermachen.
Ja, also auch wenn ich einiges, was du hier erzählst, ne, ich habe so das Gefühl, ich kann einiges davon nachvollziehen, also gerade was so mit dem Radreisen und so zu tun hat, trotzdem finde ich es immer gerade bei solchen Geschichten schwierig, wenn man das sagt, so ja, ich kann das jetzt, alles was mit der Krankheit zu tun hat, nachvollziehen, weil ich glaube, das kann man nicht, wenn man das Glück hat, halt nicht dem ausgesetzt zu sein. Aber das mit dem Radfahren kann ich alles nachvollziehen. Und ich finde es super, dass du uns das so erzählt hast. Und vor allen Dingen, wenn ich dir so zuhöre, wenn ich das höre, es ist eine tolle Geschichte und ich wünsche dir vor allen Dingen viel Spaß in den Alpen und dass das so weitergeht, dass das mit der anderen, mit der Benelux-Tour und mit Amsterdam so klappt. So, das ist wirklich cool. Also vielen Dank, dass du uns davon erzählt hast.
Gerne, gerne.
Dankeschön.
Gerne.
Wirklich krasse Geschichte, muss ich sagen. Also Hut ab vor Wiebke und krass auch, fand ich persönlich, dass sie so schnell schon wusste, das ist für mich so ein Ziel, so ein Nordstern, keine Ahnung. Darauf arbeite ich auch so ein bisschen hin. Mhm. Ja. Cool. Also ja, ich bin auch wirklich beeindruckt. Sehr, sehr schöne Geschichte.
Ja.
Und verrückt, was diese Antritthörerinnen und Antritthörer da so machen.
Ja, und ist ja auch, also ich muss jetzt sagen hier an der Stelle, ne, also ich kenne das auch aus dem Freundeskreis, dass Freunde irgendwie so von ähnlichen Sachen betroffen sind. Und seitdem ist mir das eigentlich auch bewusster, ne, wie nah das teilweise ist. Ich glaube, es ist insgesamt, wenn man jetzt das Gefühl hat, man hat keinen Kontakt mit, also jetzt zum Beispiel mit dieser beschissenen Krankheit Krebs, aber also die ist näher, als man denkt. Und ne, das relativiert dann so einiges. So,
ja,
und dann wird so ein, so dann kriegt das halt nochmal irgendwie so eine ganz andere Bedeutung, dass man das machen kann. Und ja, also ich finde es schon so, das ist schon bewegend, das zu hören, auch wenn man das jetzt nicht so.
Na, wie du sagst, ich glaube, ja. Nachvollziehen kann man es wahrscheinlich auf so einer abstrakten Ebene, aber nachempfinden kann man es natürlich nicht. Ne?
Genau, das ist vielleicht, ja, ja. Das ist vielleicht irgendwie so die Unterscheidung.
Die Trennlinie irgendwie. Ja, aber ich finde es verrückt. Und auch wieder da, the power of Radfahren, ne? Also was das alles auch irgendwie ermöglicht. Und ich finde auch diese Unmittelbarkeit, die sie so beschrieben hat, dieses Spüren, draußen sein, am Berg.
Ja.
Und also ja, da ist vieles, was ich auch spüre.
Ja, ja, das ist ja dann eben auch irgendwie, also mit the power hast du es, glaube ich, schon ziemlich gut gesagt. Und the power, die ist halt irgendwie da, die steckt da drin. Wir versuchen sie manchmal hier und da ihr irgendwie auf die Schliche zu kommen. Und ich glaube insgesamt, wenn uns das gelingt, gelingt uns das dadurch, dass wir wie so ein Mosaik machen, so aus verschiedenen Geschichten und man dann irgendwie merkt, okay, krass, für verschiedene Leute in verschiedenen Lebenslagen hat das irgendwie was Strahlendes.
Oder ein Wimmelbild vielleicht auch.
Ja,
ja.
Und das ist jetzt, ich weiß gar nicht, ob es ein Bruch ist, zur nächsten Geschichte.
Ich glaube nicht.
Also, nee, es ist eigentlich.
Jetzt kommt nur ein anderer Teil dieses.
Genau, ein anderer Teil. Ja. Und diese Power of Radfahren, wie mein Kollege Christian Bollert hier formuliert hat, das notiere ich mir heute gleich, die wirkt halt an verschiedenen Stellen.
Und auch schon sehr früh.
Sehr früh, verschiedene Altersklassen, auch in der 3b.
So ist es.
Ab ins Sauerland.
Hier beim Antritt auf Detektor FM, da sammeln wir ja eure Fahrradgeschichten. In der Ausfahrt des Monats sprechen wir einmal im Monat, wie der Name schon sagt, mit einer Person über ein Erlebnis, das sie oder er auf dem Rad gehabt hat. Egal, ob das eine Weltreise ist oder eine Trainingsfahrt, ob das ein Stadtverkehrssprint ist oder vielleicht auch eine besonders langsame Fahrt irgendwohin, nehmt uns doch mit ein Stück auf eure Ausfahrten.
Und in dieser Ausgabe sprechen wir mit Hedwig aus Mischede im Sauerland. Denn bei Hedwig hat die Deutschlandtour direkt vor dem Haus entlang geführt. Und sie hat auch bei einem Kinderrennen im Etappenort Arnsberg teilgenommen. Wir sprechen mit Hedwig drüber, warum sie mitgemacht hat und was sie dabei so erlebt hat. Und ich sage Hallo nach Mischede. Hallo Hedwig.
Hallo.
Hallo Hedwig. Du hast also an so einem besonderen Kinderrennen teilgenommen. Und darüber wollen wir mit dir sprechen. Was ist denn das für ein Kinderrennen gewesen?
Also da konnte man einmal auf der Zielgeraden fahren und am Ende konnte man dann vielleicht noch ein bisschen warten und dann sind die richtigen Profis an einem vorbeigefahren.
Und das waren die Profis von der Deutschlandtour, oder?
Genau.
Und was hat dir da am meisten Spaß gemacht? Zielgerade?
Ja, das war auch cool, aber das war mein erstes richtiges Rennen, wo ich live dabei bin.
Okay, dann lass uns das mal ein bisschen einordnen, ja? Ich habe gehört, bei dir hat gerade das neue Schuljahr angefangen. In welche Klasse bist du gekommen, Hedwig?
3B.
In die 3B, okay.
Ich war auch in der B, übrigens.
Christian war auch in der B. Ja. Dann bist du jetzt so 9 Jahre alt und du hast schon gesagt, das ist dein erstes Rennen gewesen. Wie ist es denn dazu gekommen? Wie hast du denn davon erfahren, dass es dieses Rennen gibt?
Naja, Papa hat mich einfach gefragt, ob ich bei dem mitmachen will, ich weiß nicht, wo Papa das hat. Also vielleicht stand das irgendwo.
Ja, und da hat er dich gefragt, er hätte ja auch Nein sagen können. Warum hast du denn Ja gesagt? Was hat dich denn daran gereizt?
Weil ich finde es einfach cool, wenn man einmal durchs Ziel fahren kann.
Also das war so eine Sache, da hattest du Lust drauf?
Ja.
Und war es denn so cool, wie du es dir vorgestellt hast, durchs Ziel zu fahren?
Ja, das war cool.
Und warum?
Na, das kann man nicht so gut beschreiben, aber das war einfach cool, weil man, es ist halt das Ziel von der Deutschlandtour, also der einen Etappe. Das ist dann halt so cool.
Ja.
Und haben die Leute da applaudiert oder wie muss ich mir das vorstellen oder warst du da ganz alleine?
Nee, da haben auch die Leute applaudiert und am Ende haben wir alle Medaillen bekommen.
Dann, das ist ja schon mal gut. Also es gibt ein Ziel, das sehe ich jetzt vor Augen mit Leuten, die applaudieren, ihr fahrt da lang. Ich würde gerne noch mal ein kleines Stück davor gehen, denn bevor man durchs Ziel fährt, muss man erstmal losfahren. Wie hat denn der Start stattgefunden und wie viel standen denn da am Start mit dir?
Also das kann man nicht sagen, das waren richtig viele, vielleicht so 30 bis 50 oder so.
Oh, das ist wirklich viel. Warst du da aufgeregt bei so vielen anderen Kindern?
Ja, das war schon ganz schön cool. Ich habe aber einen auch aus meiner Klasse getroffen. Der hat da auch mitgemacht.
Ach ja, und wo ging es dann lang, Hedwig? Also war das ein Rundkurs? Ging das da los, wo das Ziel war? Oder war das eine Strecke? Beschreib doch mal die Strecke ein bisschen.
Also es waren so vielleicht 3 Runden ungefähr. Einmal da ist das halt das Ziel und dann kommt halt das Trepot und dann kommt der Start. Und dann einmal im Kreis gefahren. Also 3-mal im Kreis gefahren und dann geht's halt da weiter.
Und was war da am anstrengendsten? Kannst du das sagen?
Das Losfahren war schon ein bisschen anstrengend. Zwischen den ganzen Kindern muss man halt auch vorsichtig sein, dass man keinem reinfährt.
Ja, und Hedwig, sag mal, hat's auch sowas wie einen Sturz gegeben? Ich habe da sowas gehört.
Ja, ich bin gestürzt.
Aber du bist auch gestürzt, weil vor dir Leute gestürzt sind, oder? War das so?
Ja.
Okay, und dann bist du aber, ist ja manchmal so, ne, wenn Leute hinfallen, dann sagen die so, oh, ich kann nicht mehr, ich gebe das Rennen auf. Du bist aber wieder aufgestanden und bist weitergefahren, oder?
Ich bin einfach aufgestanden und weitergefahren.
Super gut. Und dann bist du durchs Ziel, gab's da, wurde gesagt, wer irgendwie am schnellsten war oder war das eher so, hey, ihr seid alle irgendwie Gewinnerinnen und Gewinner, weil ihr habt ja alle mitgemacht?
Genau, alle haben eine Medaille bekommen.
Okay, das ist ja ziemlich cool. Und dann habe ich ja auch noch gehört, dass es nicht nur dieses Rennen gab, an dem du teilgenommen hast, sondern dass auch die Profis da auf der Etappe der Deutschlandtour quasi bei euch so fast durch den Garten gefahren sind, oder? Direkt vorm Haus.
Ja, direkt, wirklich direkt vorm Haus.
Und was hast du da gemacht? Also hast du da zugeguckt mit Papa oder wie, was?
Nee, weil wir waren ja beim Rennen und dann konnten wir das, da beim Ziel, da war noch so ein kleiner Fernseher ungefähr drüber, da konnte man das mitsehen.
Das heißt, du hast dann dein Haus im Fernsehen gesehen?
Ja.
Das ist ja auch, ja, das ist wirklich ziemlich cool. Hedwig, wir machen das ja hier öfter mal, dass wir mit anderen Leuten drüber sprechen, wie die Fahrrad gefahren sind, so wie mit dir jetzt. Und wir haben da so eine ganz fiese Frage, die wir immer allen stellen. Die ist manchmal, glaube ich, schwierig zu beantworten. Und zwar wollen wir gern wissen, was ist denn der schönste Moment gewesen? Kann man das sagen? Hast du einen schönsten Moment?
Ja, das war am schönsten, als ich dann auf dem Podest stand auch mit.
Als du die Medaille bekommen hast?
Ja, und als auch mit den ganzen anderen, weil ich mich halt auch für die anderen auch alle gefreut haben. Weil alle bis ins Ziel geschafft haben und es haben halt auch alle eine Medaille bekommen.
Und warum war das für dich der schönste Moment?
Ich fand es halt einfach schön.
Weil sich alle gleichzeitig so gefreut haben oder?
Ja, die Eltern ja und Omas und Opas, die haben halt auch dann alle applaudiert, als wir alle durchs Ziel gekommen sind.
Super. Und Hedwig, jetzt hast du vorhin gesagt, du bist gerade in die 3B gekommen. Es ist dein erstes Rennen gewesen. Wenn du jetzt in der 3B bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass du mal wieder die Möglichkeit haben wirst, bei einem Rennen mitzufahren. Würdest du das denn machen? Würdest du wieder Rennen fahren?
Das würde ich gerne wieder machen.
Und warum?
Ich finde Fahrradfahren einfach toll.
Das ist natürlich ein super Thema. Das geht uns natürlich auch so. Kannst du sagen, warum du es toll findest oder spannen wir dich da zu sehr auf die Folter? Vielleicht ist es ja so wie mit dem schönsten Moment, dass das war einfach schön.
Ja, es ist einfach schön, Fahrradfahren.
Super. Sehen wir auch so, Hedwig, und finden wir super, dass du uns davon erzählt hast, von deinem Erlebnis dort in Arnsberg im Sauerland bei der Deutschlandtour. Vielen Dank, Hedwig.
Gerne.
Mach's gut. Ciao.
Tschüss.
Christian, Hedwig, ne? Kommt dir die Stimme bekannt vor?
Ja, aber ehrlicherweise, weil du es mir auch verraten hast, Hedwig hat uns ja unterstützt, sage ich mal schon, als Stimme.
Genau, also Hedwig ist die Tochter meines lieben Freundes Thilo und Hedwig hat Krafti ihre Stimme geliehen. Wer also im vergangenen Jahr 2024 Vier Antritt gehört hat oder jetzt alte Folgen nachhört, der oder die kann Hedwig da hören. Hedwig hat den Jingle eingesprochen mit mir auf dem Sofa und das hat super funktioniert. Und jetzt haben wir gedacht, Mensch, da mitgefahren beim Kinderrennen, das ist doch eine coole Sache. Dann sprechen wir einfach wieder mal mit ihr, weil so ein bisschen ist sie ja auf dem Weg zum Podcast Profi Amateur Routinier. Ja, oder sagt man dann Routiniers? Ich weiß gar nicht genau.
Das ist eine gute Frage.
Also, ich würde sagen, Hedwig hat es super gemacht und man hat es deutlich gemerkt, was sie für einen Bock auf Radfahren hat. Das ist auch der Eindruck, den ich immer von ihr habe.
Und ich weiß auch nicht, ob ich in der 3B so eloquent von so einem Erlebnis hätte berichten können, ehrlicherweise.
Ja. Ja.
In welcher Klasse warst du eigentlich? Warst du auch B? Nee, du warst wahrscheinlich A.
Ich war in vielen verschiedenen Klassen.
Ach so,
ja.
Hast du ständig gewechselt. Ich war immer in der B.
Ich habe eine zerfurchte Schulbiografie.
Ich war erst in der Grundschule in der B und dann auch auf dem Gymnasium. Komisch eigentlich, ne?
Mhm.
Fast schon linear. Naja. Ah, du warst in mehreren.
Deswegen. Ich war in mehreren.
Ja.
Auch mal E.
So
und
richtig
irgendwas.
Ernst gemeint hat man es ja auch nie. Aber die C war immer doof bei uns.
Okay.
Ja.
Ja. Hier, du wolltest mich noch was fragen.
Ja, unbedingt.
Ja, los.
Ich habe es ja am Anfang gesagt. Du hast mir ja hier und da so Nachrichten geschickt in einem Messenger-Dienst und ich habe gesehen, Mensch, der Gerolf, der ist ja unterwegs in einer Region, die ich auch ganz gut finde und wo ich noch nie war. Und deswegen interessiert mich natürlich, wo warst du denn? Was ist denn deine Ausfahrt des Monats?
Oh,
ja.
Das.
Ich frage dich nicht, vielleicht frage ich es doch, aber nicht nach dem schönsten Moment. Aber doch, komm, fangen wir damit an. Du hast ja gerade bei Hedwig auch gesagt, das ist die schwierigste Frage. Dann, ich finde, du darfst sie ruhig gleich am Anfang beantworten. Was war der schönste Moment deines Augusts 2025 auf dem Rad?
Das ist in dem Fall nicht zu beantworten. Also das ist nicht auf einen einzudampfen.
Was war ein schöner Moment?
Es gab mehrere. Ich wusste natürlich, dass du mich irgendwie sowas fragen wirst. Es gibt einen gegen Ende hin dieser Tour. Also ich war über 3 Wochen unterwegs. Ich bin in Chur in der Schweiz losgefahren, bin dann zum Comer See durch Italien.
Bei George Clooney vorbei. Wohnt er nicht im Comer See? Ich weiß gar nicht.
Ja. Genau. Da bin ich vorbei. Und dann nach Italien, runter in die Ebene bei Turin, dann Col di Finestre, Assietta.
Ah, okay.
Dann runter Richtung Ventoux, dann Mittelmeer und dann Pyrenäen.
Also
und
Assietta
dann Atlantik.
Quasi in die falsche Richtung, wenn man...
Nee, das ist nicht die falsche Richtung. So. Und also das ist grandios. Assietta ist grandios. Kann man nicht anders sagen. Ganz vieles ist grandios, aber so ein ganz besonderer Tag war, und das trifft dein anderes Interessensgebiet, Pyrenäen, westliche Pyrenäen. Also ich bin dieses Mal vom Osten, vom Mittelmeer Richtung Atlantik gefahren und da war Verschiedenes sehr interessant. Also zum Beispiel, dass man beobachten konnte, so wie sich die Vegetation so ändert. Also fährst du am Mittelmeer los, da hast du so eine typische Vegetation.
Palmen.
Dort, ja, nicht nur Palmen, aber so Gestrüpp, Sträucher, Weinstöcke und so. Du siehst viel Gestein und fährst dann so durch dieses Gebirge durch und am Ende im Baskenland war es... ganz moosig.
Grün.
Ganz viele Farne. Es war wahnsinnig grün. Es war auch sehr nass.
Das ist auch meine Erinnerung an San Sebastian übrigens.
Ja, und ich bin dort an dem letzten Pyrenäentag, bin ich morgens, wo bin ich gestartet? Ah ja, ich weiß, wo ich gestartet bin. So, bin ich losgefahren im Nebel und in die Wolken rein. So Zwischenfarmen, habe auch so ganz mystische Bilder gemacht auf so ganz kleinen Bergstraßen. Ne? Du hast dann so, die sind so 3-4 Meter breit. Da stehen auch diese Schilder, wie weit es bis zum Pass ist, aber eigentlich ist es wie so ein Wirtschaftsweg, wirkt das. So, losgefahren, irgendwann aus den Wolken so rausgestoßen. Sonnenschein, wahnsinnig Sommer, Sommer, Sommer. Ganz tolles Erlebnis, immer weiter hoch gesehen, da oben, da ist so ein Skigebiet, Grenze zu Spanien, das alles hingesetzt, rumgeguckt und dann so über dieses Wolkenmeer drüber weg, so zig Kilometer in der Ferne, ach guck mal, da stehen wieder so ein paar Gipfel raus, da, und da willst du irgendwie hin. So. Da habe ich mir das ausgeguckt, habe ich geguckt, da drüben auf dem Kamm, da ist irgendwo so eine kleine Hütte, die ist so 200 Meter von der Straße weg, und das ist so ein, irgendwie so ein Holzverschlagsding muss das sein, vielleicht wäre das ja was zum Übernachten. Bin ich runtergetaucht in den Nebel rein, technische Abfahrt, es wird nass, es ist dreckig auf der Straße, dann laufen da irgendwie Kuhherden, Schafsherden, irgendwas rum. Also,
solange es keine Bären
dann
sind.
Tröpfelt's noch, ja, die habe ich nicht getroffen. Ja. So. Also du musst irgendwie technisch fahren, die Brille beschlägt, manchmal tröpfelt es ein bisschen, dies, das. Schöne Abfahrt. Nach unten, also völlig andere Stimmung, völlig andere Temperatur. Also obwohl ich nach unten gefahren bin, dann irgendwie kühler und schon irgendwie so ein, wie soll ich das sagen, es hatte schon sowas Herbstliches an sich.
Ist das schon eine Inversionswetterlage, frage ich mich.
Och, jetzt nicht solche Fragen.
Ja. Aber da kriegen wir bestimmt Hörerpost, die das beantworten. Aber ja, das kennt man. Also ich habe es auch schon so erlebt, dass es sozusagen oben wärmer ist als im Tal.
Ja, und einfach, also ich sag mal so. Ich
ganz
rede,
anders. Ja.
Genau, so. Ja. Und baskische Sprache, baskisches Essen unterwegs und diese ne, ich habe gesagt, ich bin in der Schweiz losgefahren. Also diese Entwicklung und diese Veränderung immer so schrittweise mitzuvollziehen, das war schon wunderbar. Und dann bin ich am Ende diesen anderen Pass hoch und der war wirklich steil. Also der hatte steile Rampen, ich glaube, das war so 12% und Serpentinen und hin und her und Sichtweite so 20, 30 Meter.
War krass.
Also so, dass Autos, ich habe die zuerst gehört vor mir, die auftauchten, dann habe ich irgendwann diese Scheinwerfer gesehen, dann haben die sicherheitshalber noch gehupt.
Waren da viele Autos?
Nee, gar nicht so viele. Ja.
Aber es gab welche?
Es gab welche. Ja. Ich dort hochgefahren, total in der Blase unterwegs, weil du siehst nichts. Du hast keine Ahnung, kommt eine nächste Serpentine, du bist sehr langsam, du bist so völlig irgendwie entrückt an so langen Anstiegen. Ich hatte ja auch Gepäck dabei und so, da habe ich dann Podcast gehört und sowas um irgendwie.
Warst du da allein unterwegs?
Ja. So. Und dann komme ich an diesen Abzweig zu dieser Hütte und war noch in den Wolken. Ich hatte vorher geguckt, Höhenlinien, okay, 1250 Höhenmeter, auf der Höhe ist die Hütte, könnte knapp werden, hoffentlich ist sie drüber, weil ich will meine letzte Nacht im Gebirge gern dort drüber verbringen. Hat nicht geklappt, ich dachte, ich gucke mir trotzdem diese Hütte an. Fahre auf diesem Grat dahin, finde, diese Holzhütte, das war wie so ein kleines, sah fast aus wie im Auenland, so ein Holzverschlag. Mhm. Später dann noch gelernt.
So eine Tonne?
Das ist wie so eine Haube war das. Okay. Später habe ich gelernt, dass das eine Hütte ist, die von Vogelkunde, von Ornithologen, weil die dort nämlich alle sind, weil die ganzen Zugvögel über die Pyrenäen müssen drüber ziehen. Ich habe auch mehrere Leute so gesehen, so mit Spektiven und so, hab bei uns ans Audio-Team gedacht, an Leute, die auch so vogelkundlich unterwegs sind. Ja. So,
Jonathan Franzen hast du nicht getroffen.
Nein, den habe ich nicht getroffen. Ich gehe in diese Hütte rein, dachte mir, na okay, hast jetzt keine gute Sicht, es ist nass und ist ja noch in Wolken, aber gut, ich guck mal rein. So, geh da rein, guck mich kurz um, war total urig, kann ich hier schlafen? Naja, eigentlich wäre es ganz schön, aber so. Dreh mich um, mach die Tür auf und die Wolken sind weg. Total krass. Total krasses Panorama. Ich sehe den Bergrücken, wo ich vormittags gestanden habe. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt so beschreiben. Also es war wirklich so ein Ding von, boah, ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Ja. Dass genau in diesem Moment das passiert. Da habe ich auch sofort entschieden, dass ich dort bleibe.
Hat jemand den Abfluss, den Wolkenabfluss gedrückt?
Ja, und das waberte dann hin und her. Und ich habe dort einfach nur lange da gesessen und dieses Wolkenspiel mir angeguckt. Und später kam noch so ein Großvater, glaube ich, mit seinen zwei Enkelinnen, der hat mir dann erzählt, dass das von so Leuten, die da Vogelbeobachtung machen, ist. Und die hatten dann auch auf einem kleinen Pass, der nicht weit davon entfernt war, hatten die auch so eine ornithologische Station und so. Und das war so ein... Ich krieg's gerade, glaube ich, nicht so ganz transportiert.
Na, ich glaube, also ich
habe dann dort oben geschlafen, bin morgens noch in diese Station rein, hab dort meinen Kaffee getrunken und bin dann so in das.
Ach, die haben die auch einen Kaffee dann?
Da war irgendwie so ein Automat, der war und weiter unten gab es dann andere Sachen. Ja. Die Abfahrt darunter, die war auch, der Weg war so zugeschissen. Das war auch schön spannend. Aber dort oben zu schlafen und das so zu haben, diesen Wechsel, das war...
Ja, kann ich mir vorstellen.
Grandios und so... Dieses Zusammen von du kletterst wirklich stundenlang und hast so die Luftfeuchtigkeit, die so auf den Armen, so an den Körperhaaren ist, überall so, hast du so diesen Nebel, das ist so ein ganz eigenes Ding und dann reißt das so auf. Und
ich kann mir das schon ganz gut vorstellen. Das ist, kann ein besonderer Moment sein, also ohne Frage.
Ist es.
Ja. Ohne Frage. Und wie hast du diese Hütte entdeckt? Irgendwie auf der Karte oder was? Oder?
Ich habe so ein, ich plane alles mit Bike-Router. Kann ich auch mal sagen. Das beste Planungstool überhaupt. Und vor allen Dingen wird es immer besser. Habe ich das Gefühl. Also ich entdecke dann immer mehr Sachen.
Martin Moritz hat der Bike-Router auch empfohlen.
Und ich glaube, dieses Overlay, was ich da hatte, gibt es noch nicht so lange. Das heißt, du kannst da jetzt, oder ich habe es jedenfalls neulich entdeckt, du kannst verschiedene Overlays drüberlegen. Zum Beispiel nach Hütten, nach so Verschlägen, nach Rastplätzen, nach Wasserquellen, nach alles sowas. Und damit habe ich dann teilweise gesucht, weil ich habe relativ viel, also ich habe mindestens 2/3 der Nächte habe ich irgendwo geschlafen. Weil ich das am so entspanntesten fand. Und das war echt hilfreich. Und so habe ich die Hütte gefunden.
Cool.
Ja. So, was wolltest du wissen, Pyrenäen?
Ja, also ich habe es ja schon angedeutet. Irgendwie ist in mir so dieser Gedanke gereift in den letzten Monaten eigentlich schon, dass ich schon so oft in den Alpen war und das da auch sehr geil finde und das auch sehr, sehr schätze. Aber dass ich noch nie in den Pyrenäen war, jedenfalls nicht mit dem Fahrrad. Und dass das irgendwie was ist, was ich irgendwie... wahrscheinlich nächstes Jahr, also aller spätestens im Jahr drauf machen will. In mir ist jetzt gerade so der Gedanke, nee, eigentlich muss es nächstes Jahr sein. Und ich will jetzt anfangen, ich glaube, das ist so mein Winterding, mir zu überlegen, wie mache ich das, wo fahre ich hin, welche Route fahre ich, mit wem, in welcher Konstellation, welcher Reiseform und so. Aber in mir ist jetzt schon relativ klar der Gedanke, ich muss dahin.
Willst du einen Tipp haben?
Ja, bitte.
Okay, also ich empfehle dir mit leichtem Gepäck, also so drinnen schlafen und so, ich empfehle dir halt eine Längsquerung zu machen, also eine Längsbefahrung, entweder vom Mittelmeer zum Atlantik oder vielleicht vom Atlantik zum Mittelmeer.
Wie weit ist das?
Kann ich dir die kilometermäßig nicht mal ausdrücken, aber du kriegst es, wenn du kriegst es in einer Woche, kriegst es hin, wenn du so die Wochenenden mitnimmst, je nachdem, wie viel Zeit du dir lässt.
Ja, also ich dachte so an eine Woche, vielleicht
genau.
8 also, Tage oder irgendwie sowas.
So kriegst du das hin.
Ja.
Und zwar eben wegen dieser Veränderung, weil der Charakter ändert sich. Es gibt quasi so, also ich glaube, es gibt wie so drei Bereiche. Es gibt so das am Atlantik, ne, Baskenland. Dann gibt es so diesen Zentralteil, wo die großen Namen, die großen Pässe sind. Mhm. Und dann gibt es so das am Mittelmeer. Und Das kann ich vielleicht noch sagen. Das ist mir dort auf dieser Reise mal wieder und nochmal so ganz besonders klar geworden. Nicht nur in den Pyrenäen, auch am wunderbaren, geliebten Ventoux und am Issoire und sowas. Aber gerade auch in den Pyrenäen, wir machen den geilsten Sport, den es gibt. Es ist wirklich, weil wir können nicht das ganze Jahr, aber wir können die ganze Saison ins Stadion und zwar nicht zugucken, sondern wir können selbst, weißt du, wir können auf dem Playground. Du fährst dort lang, es stehen die Namen da von diesem Jahr, von letzten Jahren, ist die ganzen Namen, die du kennst, Mathieu und Demi und Kascha und hast du nicht gesehen und Remco, so ist alles draufgeschrieben. Du kannst das selber fahren, es treffen sich dort alle möglichen Leute, sie alle sind wegen dieses Fiebers da, so, und das ist wie, als würdest du jeden Tag im Sommer ins Westfalenstadion gehen können, zwar nicht in die gelbe Wand, sondern On the pitch. So. Du kannst es einfach selbst machen. Und
du hast auch noch einen Ball dabei und die Tore sind sogar Netze drin, um jetzt mal das Bild vollständig zu machen. Also du darfst nicht nur drauf und mal gucken im Anzug, sondern du darfst
das spielen. Du kannst es einfach spielen. Ja. Und es gibt in dieser, von diesen ganzen Leuten, die da spielen, gibt es halt so eine schöne Varianz. Das ist auch teilweise ein herrliches Schauspiel. Auch so eine kleine Typenkunde. Wer fährt da so rum auf diesen Pässen? Das ist auch total interessant.
Ja.
Und das machen zu können und so nah daran zu können, und das ist grandios, ne? Und dass diese Straßen dort, die sind wegen ihrer Bedeutung ganz toll, da kann man Gänsehaut bekommen, man kann aber auch einfach wegen der Länge, wegen den geilen Kurven, es ist wirklich, ich war wirklich, es geht mir immer mehr so, dass mir sowas reicht, dass ich immer mehr bewegt davon bin und mir dann auch denke, so, was haben wir für ein Schwein, dass wir so, wir haben diesen Sport abgekriegt und dieses, alles, was da dran
Der Sport
hängt.
Hat sich ja uns auch ausgesucht, muss man sagen.
Ja, gut.
Irgendwie. Und andersrum. Aber ich kriege richtig, richtig Bock irgendwie mal Pyrenäen zu fahren, weil irgendwie habe ich so das Gefühl, ich kann auch nicht, also in mir ist schon länger der Gedanke, ich muss auch mal in die Pyrenäen. Und jetzt gerade bin ich an so einem Punkt, wo ich so denke, jetzt muss ich es auch machen.
Ja.
Also ich kann nicht ewig warten, sondern...
Und es ist auch ne, so klassisch, also zumindest diesen Mittelteil, da gibt es eigentlich nur eine Kette an Pässen, die du da fahren willst. Also wenn du die fährst, das heißt, du musst da jetzt nicht groß irgendwie Route basteln. Mhm. Also könntest du jetzt sowas wie in Frankreich irgendwie Route des Grandes Alpes nehmen oder so. Die ist auch quasi vorgezeichnet. Ich glaube, so heißt sie. Ja. Aber so Pyrenäen ist halt auch da relativ klar.
Und die will man ja dann auch fahren. Also, ja.
Die willst du auch fahren und die sind auch ganz unterschiedlich schön. Die haben unterschiedlichen Charakter. Ja, ich fange jetzt. Ja.
Ja, also dieser Gedanke reift in mir wirklich sehr. Und
mach es.
Du sagst, mach es.
Ja, und ich habe so Leute getroffen, ich glaube dieses, also ich hätte in den Pyrenäen, ich habe dann auch mit Freunden irgendwie gesprochen und kommuniziert und gesagt, oh scheiße, wir müssen ja auch mal mit dem Rennrad hin und so, weil ich war nun mit schon, also ein bisschen Gepäck dort, aber mit dem Rennrad hättest du dort halt so stationär schon ein Problem. Du kannst dann halt, wenn du jetzt ein Auto hast, kannst du nochmal irgendwie woanders hinfahren, kannst du einen anderen Pass fahren oder so, aber es ist gut, es bietet sich an, das so nacheinander zu fahren. Und da habe ich einige Leute getroffen. Ich glaube, das sollte man nicht zu spät buchen. So. Mhm. Da habe ich gesagt, so, wir haben das im Winter gemacht und teilweise war es dann auch schon eng. Aber wenn du das irgendwie machst, wenn du dich im Winter ransetzt und das realistisch planst und dir ein bisschen auch Puffer lässt, dann kommst du da gut durch.
Also du sagst eher Gravel oder nee, Rennrad geht auch?
Nee, Rennrad geht auch, ja. Ich war quasi mit dem Reiserad.
Ja, ja, du warst
also einfach, weil ich 3 Wochen unterwegs und draußen geschlafen und dies und das alles. Und auch wenn, also... Man kann herrlich abfahren. Und, ne? Also
ich will ja lieber hochfahren, aber.
Ja, man kann auch herrlich hochfahren, so, ne? Und das geht auch und man gewöhnt sich daran, aber mit einem leichtfüßigen Gerät ist das nochmal was. Und da
Und darauf habe ich irgendwie Bock, mit einem leichtfüßigen Gerät ein bisschen Reliefenergie spüren.
Ja, den Speicher aufladen und dann schön runter. Das bietet sich total.
Das gucke ich mir an. Also ich habe wirklich das Gefühl, das könnte so mein Vorfreude 2026-Ding werden, da mal hinzudüsen. Und ich habe auch schon so ein bisschen überlegt, was klug sein könnte. Ich bin ja auch 2-3 Mal tatsächlich schon in San Sebastian gewesen, aus unterschiedlichen Gründen. Und irgendwie denke ich, eigentlich wäre das ein geiler Endpunkt, also so wie du es jetzt auch gemacht hast. Gleichzeitig denke ich, reiselogistisch ist es vielleicht klüger, in die andere Richtung zu fahren. Aber weil ich war damals auch so geflasht. Ich hatte meine allererste San Sebastian-Erfahrung war Interrail nach dem Abi irgendwie durch Spanien und Frankreich.
Verstehe. Ja.
Und da haben wir auch so ein Erst waren wir in Frankreich und dann haben wir so eine Spanien-Rundtour gemacht. Und unsere allerletzte Station in Spanien war dann San Sebastian. Und ich war wirklich von dieser Stadt, von dieser Bucht, von dieser Statue, von diesem Grün, von dem Essen, von dieser Stimmung so beeindruckt. Also es war für mich in Erinnerung, oh Gott, 25 Jahre später, der geilste Aufenthalt in Spanien. Also die Basken würden wahrscheinlich sagen, ist nicht Spanien, aber also ne, ich muss wirklich Donostia oder San Sebastian war für mich so ein richtig so krass. So kann es auch aussehen in Spanien. Also es war so ein krasser Gegensatz zu diesen trockenen, auch Madrid und damals, ne, also der Süden und so, was auch faszinierend war, aber so dieses Grüne und der Atlantik und so, es war der Knaller. Und irgendwie denke ich, eigentlich muss das dann auch mein Endpunkt sein, weil, ja, aber mal gucken. Man kann ja auch in der Richtung irgendwie zurückfahren, dann über Bordeaux oder irgendwie sowas.
Genau,
ja, ja.
Das kannst du machen. Und es fährt sowohl aus Bayonne am Atlantik, als auch aus Cerbère am Mittelmeer, fährt der Nachtzug nach Paris und der nimmt Fahrräder mit.
Ach, guck an.
Du musst dir nur rechtzeitig buchen. Mhm.
So hast du es auch gemacht, oder was?
Nö, nee. Ich bin diesmal Fahrrad gefahren.
Ja, ja.
Ich bin dann bis Bordeaux.
Bis Bordeaux, okay. Ja.
Genau.
Ja, spannend. Also kommt auf meine Liste und zwar ziemlich weit oben.
Ja, ja. Und wenn du das gemacht hast, Christian, dann fährst du mal Asieta. Und Ventoux warst du auch noch nicht. Fährst du auch.
Ventoux war ich auch noch nicht, ja. Ja, aber Asieta, da muss ich tatsächlich irgendwie Gravel oder Cross nehmen wahrscheinlich.
Nö, es sind ja auch Leute, glaube ich, beim TCR auch gefahren mit ja. irgendwie Rennrad. Aber ich bin ja. da, also mein Reiserad hat 50 mm Reifen. Mhm. 650 Beamer 50, bestes Format für alles, was Gewicht hat. Also Reiserad und Tandem, finde ich. Mhm. Dieses Laufradmaß darf nicht sterben, es ist super gut. Aber ich bin vom Col de Finestre dann da schon hoch. Das war schon super gut. Ich habe auf der Hälfte, wo der Gravel-Anteil losgeht, dort habe ich geschlafen, weil das war in der Zeit, also so wahnsinnig heiß war. Und ich dachte so, okay, wenn du es irgendwie machen willst, musst du clever machen. Also abends hoch die Hälfte, morgens früh aufstehen, dann hoch. Dann bist du auf dem Col, dann fährst du nochmal runter. Dann hast du noch über 500 Höhenmeter, die Asieta dann auch hochfährst. Und das ist dann teilweise so loses Zeug. Die Abfahrt dann aber runter, zwischendrin und auch nach Sestria, super geil. Und war ich sehr froh, dass ich 50 mm Reifen hatte, weil dann kannst du ein bisschen laufen lassen, dann kannst du ein bisschen spielen mit dem Gelände, dann kannst du in den Kurven so, guck mal, das sieht aus wie ein Anleger, dies, das. So, das geht dann gut. Ich glaube, mit dem Rennrad wäre es eher so Überlebensmodus.
Glaube ich auch.
So, ich bin hier auf dem TCR, ich will noch bis ans Schwarze Meer und jetzt fahre ich hier ganz, ganz vorsichtig, damit sie mir hier nicht meine drei Aerotans irgendwie zerlegt.
Ja, oder ich will die Fähre am Sonntagabend noch kriegen, ne? Aber,
ja, genau.
ja. Aber es klingt wirklich so, wenn man dir so zuhört und wenn man dich auch anguckt, als ob das ein sehr, sehr geiler Ausflug gewesen wäre.
Absolut. Es ist, weil du halt wahnsinnig neben diesem Gefühl, okay, ich bin hier jeden Tag im Stadion, wenn ich das will.
Finde ich ein ganz schönes Bild, ja. Und du hast ja deinen eigenen Ball mit auch.
Ja, und ich kann das einfach selbst machen. Das ist auch nicht so, ich bin da auch nicht nur einfach zu Gast und das ist hier eigentlich für jemand anders da, für so, weißt du, also mir ist irgendwann dieses Bild dann eingefallen, aber das stimmt halt auch nicht richtig, weil es ist einfach für alle da. Man kann das einfach machen. Du triffst da einen Haufen Leute.
Jeder hat den Schlüssel.
Und du triffst ganz viele verschiedene Arten, wie man dort irgendwie diesen Gipfeln huldigt. Und allein, dass es das gibt und dass es das in dieser Anzahl gibt, dass es irgendwas gibt, was Leute, was überhaupt so eine Kraft hat und dort all diese verschiedenen Leute dort hochzieht, das ist schon so viel wert, weil wenn wir das nicht hätten, uns wäre total langweilig, dieser Sport wäre nicht so schön.
Ich finde dieses Bild total toll. Ich stelle mir irgendwie gerade vor, so ein paar dribbeln da an der Eckfahne rum, einige schießen aufs Tor, die anderen machen da am Mittelkreis ihr Ding und so. Ja, und jeder macht irgendwie, worauf er Bock hat, irgendwie auf dem Spielfeld.
Von dem ganz klassischen Reiseradler, der so ganz klassisch mit dem, wie hat man es früher genannt, Sixpack. Also vorne zwei Taschen, hinten zwei Taschen, dann die Ortlieb-Lenkertasche und hinten die große Rolle, ja, mit Brezellenker, Felgenbremse, noch hinten jetzt Solarmobil inzwischen, Solarmodul auf der fetten Rolle liegend. So.
Gibt ja, auch ganz noch andere Hersteller als Ortlieb, aber ja,
gut, genau. Aber das ist das klassische Setup. So. Von dem, der dort hochfährt, wobei der inzwischen wirklich die Aufnahme ist, bis zu den super, hyper fancy Leuten im MAP, PNS, hast du nicht gesehen, irgendwie Trikot, Klammer auf, bei dem ich mich wirklich frage, wohin schwitzen diese Leute? Also wirklich Leute, die sehen aus, wie als wären die aus Insta rausgefallen, die dort hochstiefeln, die dann teilweise oben auch extrem konzentriert sind, weil irgendwie ist das sehr, sehr wichtig da. So, also es ist so ein großes Spektrum, wie sich Leute auch verhalten, ist auch nicht alles so schubladenmäßig, wie ich das hier darstelle. Ja, ne? So. Ja. Aber alles, ganz viele Rennräder noch, zum Beispiel mit Felgenbremse, ja, ganz viele so 10, 15 Jahre alte Rennräder, die von Leuten von, weiß ich nicht, Anfang 20 bis Mitte 60 irgendwie gefahren werden. Das ist so...
So ein breites Spektrum.
So ein breites Spektrum und alle kommen sie irgendwie dorthin und da ist irgendwas, da ist so ein starker Ruf und man selbst kann da einfach so mitspielen und das ist herrlich.
Klingt wahnsinnig gut.
Und also, du hast dann bis 3 Wochen unterwegs und du hast halt jeden Tag, ich habe jeden Tag quasi wie Fernsehen gehabt, ich habe jeden Tag mindestens 8 Stunden Film gehabt und aber jeden Tag einen neuen Film. Wo ich teilweise irgendwie den Drehort so kannte, aber immer wieder das, immer wieder das, immer wieder das. Also immer, wie neu, neu, neu. Und du hast keine anderen Aufgaben, als in diesem Film mitzuspielen und deine Gedanken schweifen zu lassen und so 1, 2, 3 kleine Probleme zu lösen und dann feststellen, dass das eigentlich gar keine Probleme sind.
Ja.
Da kann es einem nur gut gehen.
Klingt sehr, sehr gut. Ja. Klingt, als ob du im August 2025 alles richtig gemacht hast, wenn ich das mal so sagen darf.
Ja. Wenn du, darfst du so sagen.
Das würde ich jetzt einfach mal so, Kraft meiner Wassersuppe, wie man so schön sagt, feststellen.
Super.
Ja.
Ja, haben wir noch einen kleinen Ausflug gemacht.
kleiner Exkurs am Ende, aber
ja,
ich finde absolut gerechtfertigt. Und bei mir, wie gesagt, ist aufgeschrieben, Pyrenäen 2026. Ich berichte, wenn es konkreter wird.
Ja.
Mhm. Gibt es eine nächste Ausgabe?
Wird es geben. Wird es geben in der kommenden Woche, am Freitag wie gewohnt, für die Leute, die uns unterstützen, dankenswerterweise auf Steady und Apple Podcasts, einen Tag mindestens früher, also am Donnerstag.
Ein bisschen früher.
Ja, also nächste Woche, 12. September, ich kann auch schon sagen, mit Jens.
Mhm.
Jens wird dabei sein und ansonsten gucken wir mal.
Ja.
Und genau, ihr erreicht uns bis dahin unter antritt@detektor.fm und bei Instagram und Mastodon. Und genau, ich freue mich, dass ich wieder zurück bin und ich habe...
Es doch die Ehre, einen Song zu präsentieren.
Ich freue mich, auf einen Song festzulegen. Ich habe verschiedene gehört. Lass mich den mal noch raussuchen und so in Ruhe.
Okay. Dann kommt jetzt der Song, den du dann rausgesucht hast.
Den suche ich raus und dann fahren wir hier weiter im Fahrradpodcast-Antritt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Gute Fahrt. Ciao.
Gute Fahrt.